war super.
Das ist ja unfassbar. Der Borussia packt schon
auf. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der Länderspielpause und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Casterclass. Ihr hört hier die zwei entspanntesten Moderatoren der Welt, denn wir haben diese Woche kein Borussia-Spiel. Und damit hallo Tobi.
Hi Möppi, wir haben wirklich kein Borussia-Spiel, außer wenn man jetzt auf das Testspiel und das Frauenspiel mal, wenn man das außen vor lässt, gab es ja zumindest kein Bundesligaspiel von Borussia. Und nach 7 Jahren mal wieder ein schönes Länderspiel, das ich gesehen habe. Ich war wirklich abgeholt gestern von der Nationalelf sogar und habe deswegen ein sehr schönes, entspanntes Fußballwochenende bislang gehabt.
Total, ich auch. Ich bin irgendwie, ich bin wie Major Tom. Ne? Ich heb ab. Und ja, macht wirklich Spaß und wir haben mal ein bisschen Zeit, über Borussia zu reflektieren, über das, was da alles passiert ist jetzt in der letzten Woche, und ich freue mich darauf, das mit dir zu tun.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen angeleuchtet oder besprochen, dass es ja einfach auch, ja, es liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, wenn man überlegt, wie das Jahr 24 läuft, dass man so ein bisschen um düstere Stimmung hier und da nicht so nicht drumherum kommt. Gibt ja jetzt neben dem Heidenheim-Spiel auch noch strukturelle Themen zu besprechen. Und vielleicht können wir mal losgelöst von der Emotion eines Spiels direkt so, also sachlich sind wir ja sowieso immer, aber noch sachlicher als ohnehin schon tun. Also ich habe auch Bock.
Meinst du etwa völlig losgelöst von der völlig Erde?
Ja.
Ja, Freunde, letzte Woche haben wir gegen den FC Heidenheim in Heidenheim gespielt und es ging, wie immer, mit Feuer los, denn die Aufstellung war ähnlich, wie man sie erwartet hat, mit Moritz Nikolas im Tor, dann Stefan Leiner auf rechts, Nico Elvedi und Max Wöber in der Innenverteidigung links, Joe Skelly diesmal, Julian Weigel, Rocco Reitz und Florian Neuhaus in der Zentrale und vorne Robin Hack, Jordan und Franck Honorat. Und nach wenigen Minuten, um genau zu sein, nach 9 fiel das Tor von Robin Hack, Tobi.
Ja, Maschine, der Typ, ne? Also das ist wirklich mal, wenn man auch mal über schöne Sachen sprechen möchte, eine tolle Geschichte, finde ich, wie sich das so entwickelt. Der hat ja so ein paar Wochen gebraucht. Ich glaube, um das Hinspiel gegen Heidenheim rum fing das so an, dass der aufdrehte. Im Pokal hat dann, glaube ich, eine sehr gute Rolle gespielt. Und ja, also der liefert ab. Wirklich ein guter Transfer. Das Tor auch eigentlich typisch, da kann man sagen, da hat mal alles so gepasst, wie sich Borussia, wenn dann mal definiert wird, wie man spielen möchte, wird ja regelmäßig der Terminus Umschaltfußball irgendwie genannt. Fand ich total gut. Balleroberung, Reiz, Honorat geht über rechts. Qualität von Franck Honorat bestmöglich eingesetzt. Ich glaube, Assist geht an Jordan, weil der irgendwie noch so ein C dran bekommt. Aber das war auch so der Jordan-mäßigste Assist, den ich mir vorstellen kann. Ja, Hack steht frei, sehr schnell, mit viel Tempo gespielt, Balleroberung gehabt. Könnte ein Muster sein, dass man auch noch häufiger gebrauchen könnte. Dazu haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig Balleroberungen im ersten, also in allen Dritteln. Balleroberung tut man schwer. Aber ja, war schön gespielt. Und ich bin jetzt nicht von der Couch geflogen in dem Moment, weil der Stachel, ich sag jetzt nicht, was vorher stattgefunden hat, das Spiel, aber der Stachel saß schon noch ein bisschen. Aber es war einfach, kann man ja anerkennen, war schön gespielt, schönes Tor, schöne Führung.
Ja, es war so gemacht, wie Borussia es immer machen möchte. Ne? Das Spiel schön breit gemacht. Honorat geht über außen und bringt ihn dann schön in die Zentrale. Ja, und ja, genau, was soll ich sagen? Ich wollte dich eigentlich fragen, was du gefühlt hast beim Tor. Und du hast es schon gesagt, denn ich habe nämlich original erstmal nichts gefühlt. Da bin ich ganz ehrlich, ich saß auf dem Stuhl, haben mit meinem Vater geguckt zusammen und habe auch nicht wirklich gejubelt. Also innerlich schon ein bisschen gejubelt, aber irgendwie habe ich gespürt, wie mir ich sag's jetzt, Saarbrücken noch in den Knochen hing.
Ja, ja, absolut. Ich meine, ich habe gerade die Highlights nochmal geguckt. Das Spiel liegt ja jetzt auch schon 8 Tage zurück. Oder doch 8 Tage, ne? Das heißt, auch bei diesem, wo dann auf den Gästeblock geswiped wird, da, oder man sagt, glaube ich, nicht geswiped, auf den Gästeblock gezoomt wird in der Zusammenfassung, sieht man auch, dass der Jubel da verhalten war. Und ich meine, wirklich, Dienstagabend da vor nun 2 Wochen ungefähr, das war ja wirklich ein Komplettbruch. Und dass du da nicht, ja, himmelhoch jauchzend jubelst, juhu, jetzt führen wir 1-0 in Heidenheim und haben noch keine Führung abgegeben dieses Jahr. Das kann ich auch keinem verdenken. Also ging mir doch genauso. Also man hat jetzt nicht gerade direkt, weiß nicht, also es war nicht die komplette Rehabilitation für das, was davor passiert ist.
Und man hat auf jeden Fall den Willen gespürt, das jetzt zu verteidigen. Das kann man bei den Spielern nicht sagen, dass sie irgendwie sich nicht anstrengen würden oder dass da keine Intensität drin sind. Allein schon, wenn du siehst, Robin Hack da, ich weiß nicht mehr, wie vielte Minute es war, relativ am Anfang, es gab einen Angriff von Heidenheim und der bekommt den Ball und der pölt den einfach komplett weg. Einfach, weil er sagt, nee, kein Bock, dass es jetzt direkt schon wieder umschwankt. Und das, also, kann man denen ja auch gar nicht verdenken, weil das sind auch alles nur Menschen. Ich hoffe, dass es sich dann wieder verbessert in den nächsten Spielen, dass dann sowas eher dann ausgespielt wird, aber ja, was willst du sagen, ne?
Ich meine, das muss ja der Mannschaft auch in den Knochen gesteckt haben. Ich will auch niemandem da verübeln, der den Support aus, ich will nicht sagen aus Trotz, eher aus Frust, glaube ich, dann gerade in den ersten Minuten verweigert hat. Alles wirklich in meiner Meinung nach auch irgendwo legitim, wenn ich mir vorstelle, was du da auf dich nimmst. Ich war ja auch unter der Woche unterwegs nach Saarbrücken und also das sind Tage, das sind Urlaubstage, das sind Nächte, die man sich um die Ohren schlägt für nichts und wieder nichts. Also vergessen werde ich es nicht, da habe ich schon mal eine lebenslange Erinnerung, aber auf die hätte ich in der Form auch verzichten können. Und dann bist du am Samstag, stehst du in Heidenheim und weißt auch nicht warum. Und das will ich sagen, dieser Support, der ausbleibt, all das, ich meine, die Mannschaft, die wird das auch nicht so weggesteckt haben, das Spiel in Saarbrücken. Und dafür finde ich, weil du ja auch dann gesagt hast, dann wurden mal Bälle weggeschlagen, okay. Aber dafür fand ich die erste Halbzeit insgesamt dann doch echt in Ordnung. Wir hatten dann noch 2, 3 Angriffe, wo dann der letzte Pass nicht kommt, wenn der besser kommt. Ich glaube, Jordan wäre einmal durchgebrochen nach Zuspiel Neuhaus, kriegt den Abschluss nicht ganz gezogen. Eine zweite Szene kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Dann hatten wir die Chance von Neuhaus noch, wo der in den Rückraum der Ball zu Neuhaus gespielt wird. Der Ball fliegt dann rüber.
Schuss von Rocco noch.
Ordentlich insgesamt. Und Heidenheim hat ja auch jetzt nicht gerade ein Chancenfeuerwerk sich erarbeiten können in der ersten Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall. Wer auch sehr on fire war Christoph Kramer auf der Bank, der dann Anfang der zweiten Halbzeit die gelbe Karte gesehen hat, weil er, ja, ich sag mal, ziemlich on fire und ziemlich lautstark war. Da merkte man schon, es arbeitet einfach an allen Ecken und Enden.
Ja, ich meine, der Druck ist ja auch, also man konnte das ja unter der Woche oder vor allem nach dem Pokalspiel merken, zu Recht, zu Unrecht, wie auch immer. Also die Fragen, die da gestellt wurden, waren schon berechtigt. Und man konnte merken im Vorfeld, dass das auch, weiß ich nicht, Kramer hat jetzt kein Interview gegeben, aber Seoane hat ja notwendigerweise dann die PK und so. Es war Druck auf dem Kessel, brauchen wir uns nichts vormachen. Also wenn du das Ding auch noch verlierst in Heidenheim, das hat man ja später dann bei den Wechseln auch gemerkt, in welche Richtung da die Gefühlslage ging. Es war Druck und Angst da, dass man das Ding verliert und dann stehst du wirklich, wirklich, wirklich schlecht da. Ist ja so, also gut ausgegangen ist es nicht, aber eben der Worst Case auch verhindert worden. Weiß nicht, ob wir direkt springen wollen, ob wir über den Elfmeter, den nicht gegebenen, noch kurz reden oder.
Ja, erstmal, du musst halt bei sowas dann auch gucken, dass du nicht overpaced, wenn du siehst, wie das Jule Weigel fast gelb-rote Karte schon in der ersten Halbzeit gekriegt hat. Das war wirklich dann zum Glück Fingerspitzengefühl von Martin Petersen, den ich sonst nicht so mega gut fand in der ersten Halbzeit. vielleicht dann auch ausgleichende Gerechtigkeit, dass Traoré keine gelb-rote Karte gekriegt hat, indem er erst keine gelbe Karte für sein Handspiel gekriegt hat und dann mit offener Sohle in den Gegner reingeht. Ja, aber also nicht überpacen und nicht nur alles auf den Kampf geben. Es muss halt auch weiter Fußball gespielt werden.
Ja. So. Und dann kannst du dir so eine, oder wolltest du gerade noch weiter ausführen?
Nee, alles gut.
So eine Ausgangslage, obwohl du ja wirklich eine brauchbare erste Hälfte spielst, finde ich. Und das sind halt Fehler, die auch nicht passieren dürfen. Du lässt dich dann pressen, so im eigenen Drittel, kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit. Und wenn ich dann das Deutschlandspiel gestern sehe, das war echt eine andere Sportart in manchen Bereichen, da musst du im Ballbesitz so sicher sein. Also selbst wenn du kein funktionierendes Gegenpressing weißt, ja Kuckuck, brauchst du alles gar nicht, aber dein Spiel hat gescheite Pässe. Stattdessen lässt man sich pressen, verliert den Ball da im eigenen Aufbau. Rückpass, Elvedi hackt da, glaube ich, Kleindienst um im Strafraum und es hätte ja einen Meter gegeben sogar.
Ja, nach einem unglaublich schlecht angenommenen und weitergespielten Ball von Leiner. Also ich glaube, wenn es da einen Elfmeter gegeben hätte, dann wäre der 60% auf Leiners Mist gewachsen.
Ja, also das darf halt gar nicht passieren. Du arbeitest wirklich 45 Minuten mit allem, was du so reinbringen kannst, nach so einer schwierigen Woche auch. Und dann frisst du da fast einen Elfmeter. Meiner Meinung nach kannst du den pfeifen, muss auch, also faulmäßig sowieso. Der muss aber auch nicht zurückgenommen werden. Sind wir mal ehrlich, diese VAR.
Das ist Abseits. Das
Zehennagel, wenn er den abends noch richtig geschnitten hätte, dann wäre es wahrscheinlich kein Abseits gewesen. Also komm, das ist. Also, wenn das gegen Gladbach zurückgenommen wird, bin ich stinkig. Da haben wir Schwein gehabt, würde ich sagen. Auch mag vielleicht irgendeine kalibrierte Linie geben, die das dann bestätigt, aber herzlichen Glückwunsch. Glück gehabt.
Total. Also, ja, also. Ich glaube, es ist allen klar, dass wir nicht unbedingt pro VAR sind. Das muss man keinem erzählen. Jetzt mit den Änderungen, die da kommen sollen, da verschiebt man die Millimeterentscheidung auch nur in eine andere Richtung. Also, keine Ahnung. Aber da hatten wir echt, echt Glück. Ja. Und dann geht es in die zweite Halbzeit und da muss man irgendwie sagen, es ist so, wie es irgendwie in den letzten Wochen immer ist. Man sieht es in dieser ersten Aktion, in diesem Freistoß von Honorar, der den einfach in den Fuß vom Gegner spielt und nicht mal irgendwie hoch oder einfach nur gepasst hat. Und dann geht es schnell in die andere Richtung und ich dachte dann schon direkt, oh je, Mine.
Ich meine, wir sind ja beide nicht die absoluten Taktikgurus bei uns in der Besetzung, aber ich habe schon in der Halbzeit irgendwie gedacht, Frank Schmidt, der weiß auch so ein bisschen, was er macht, sonst säßt er auch nicht schon so lange auf der Bank in Heidenheim. Hat die gefühlt von der Oberliga, hat er glaube ich sogar wirklich von der Oberliga in die Bundesliga gecoacht. Der wechselt dreimal zur Halbzeit, dann weißt du auch, was die Stunde geschlagen hat. Ich konnte schon an den drei Wechseln riechen, dass das voll aufgehen wird und dass es jetzt ein komplett diametral anderes Spiel wird. Und ja, du hast es am Freistoß festgemacht, ich an den Wechseln. Das Ergebnis ist das gleiche. Heidenheim hat uns dann ja phasenweise an die Wand gespielt.
Ja, so sehr an die Wand gespielt, also so sehr unter Druck war Gladbach, dass Leiner in der 65. schon oder in der 64. schon eine gelbe Karte für Zeitspiel gekriegt hat. Also das meint alles, wie ein berühmter Schweizer sagen würde. Ja, also Gladbach hat nichts mehr nach vorne hingekriegt. Ich glaube, das sieht man auch gut an der Aktion. Ich glaube, das war nach einer Ecke von Heidenheim. Gladbach spielt einen Konter. Honorar läuft und läuft und läuft. Es ist dann 2-5. Hack ist auf der anderen Seite. Honorar versucht, ihn rüberzubringen. Und aus unserem Konter entsteht ein Konter für Heidenheim. Und die kommen bis zum Tor.
Ja, ich meine, das einzige Wunder in Anführungszeichen ist eigentlich, wie wenige hundertprozentige Chancen. Ich glaube, zweite Halbzeit waren 16-3 Schüsse aufs Tor dann, oder Schüsse, nicht aufs Tor, sondern einfach nur Schüsse. 16-3 für Heidenheim. Wunder ist dann nur, wie wenige, erstmal wie gut der Spielzug sein musste, damit er dann reingeht. Das war ja ein Spitzentor, muss man sagen. Also Prime Barcelona, würdest du sagen, ja, den machen auch nur die. Das war überragend. Dingschi, Piringer Vorlage, aber allein wie das zustande kommt, der Schuss, wie der reinfliegt, top, top Tor. Ansonsten erinnere ich mich noch an den Kopfball nach einer Ecke, der an den Pfosten geht. Und viel mehr so an wirklich ganz dicken Dingern war es dann ja auch nicht. Außer, dass Borussia halt hinten stand, wo man sagt, spielen wir jetzt in Leverkusen oder in Heidenheim? Man schlägt die Bälle weg. Das war wieder ein bisschen dünn. Wieder so ein altes Muster, was es leider gibt, dass man halt immer wieder sehr passiv wird in Ballbesitz, in Ballbesitz bei Führung oder wenn man ein Ergebnis irgendwie verteidigen möchte und aus dieser Dynamik nicht mehr rauskommt. Also ja, ich weiß auch nicht, wo man da ansetzen müsste, aber das ist wirklich ein Muster, was sich durch die ganze Saison zieht. Führung, irgendwann legt der Gegner einen Schalter um, stellt taktisch vielleicht was um und dann schwimmst du wirklich nur noch. Und das, was ja hier das ein bisschen Erniedrigende war, muss ich auch sagen, du spielst auswärts beim ersten FC Heidenheim. Die stehen eh schon vor dir in der Tabelle, alles irgendwie trostlos genug. Dann wechselst du Ko Itakura für Florian Neuhaus ein, positionsgetreu.
Relativ. Itakura
als Sechser. Ngumu für Jordan, Netz für Franck Honorat, Friedrich für Leiner und Kone für Reitz. Also du hast ja wirklich die komplette Offensive, die ja in diesem Seoane-Stil sehr auf Honorat, Jordan, Neuhaus-Kreativität, die auf einzelnen Leuten irgendwie beruht, dem noch so total den Stecker gezogen. Gab ja keine echte Spitze mehr außer Ngumu. Das fand ich ein bisschen mutlos. Also vielleicht ist der Kader dann auch nicht optimal aufgestellt für das, was man spielen möchte. Bräuchte einen zweiten Jordan, einen zweiten Honorat. Aber du kannst doch nicht jegliche Offensivbemühungen schon per Personal einstellen in der 70. Minute in Heidenheim. Also das war schon krass.
Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal eben einmal durch die ganzen Wechsel, müssen wir die Aufstellung nachzeichnen, wie sie dann war nach den ganzen Wechseln. Ich lasse jetzt Kone Reitz mal raus, weil das ja noch ein Stück später passiert ist. Mhm. Aber es war eine Dreierkette aus Wöber, Friedrich Elvedi, also was auch Seoane angezeigt hatte, wurde da ziemlich in der Nahaufnahme gezeigt, wie er 5-3-2 anzeigt. Wöber, Friedrich Elvedi, dann rechts Skelly, links Netz, davor Weigel, Itakura und Rocco und vorne Ngumu und Hack. Das sah schon irgendwo nach. Ja, ich möchte es nicht so vulgär eigentlich ausdrücken, aber es war so, man hat sich ein bisschen eingekackt.
Ja, das ist so. Also, das verstehe ich. Für mich gibt es Key Player. Es gibt so verschiedene Spielzüge unter Seoane. Und die sind teilweise auch gut. Das will ich gar nicht. Wir sehen ja bei den Toren, wie sowas funktionieren kann. Franck Honorat, Key Player, wirklich, der ist top. 10, glaube ich, ungefähr unter Vorbereitern in der Bundesliga. Der kann richtig, wenn der auf der Seite durchbricht, dann entsteht Gefahr. Der hat ein gefährliches Passspiel, gefährliches Flankenspiel, alles klar. Jordan Sibachö, Ankerspieler. Wenn du den in so einem Spiel, wo du eh schon Schwierigkeiten bekommst, nicht mehr hoch anspielen kannst, fällt dir so der letzte Notnagel, den du hast in Sachen Spielgestaltung, auch noch weg. Wen willst du hoch anspielen? Robin Hack, Ngumu, die machen die Bälle nicht fest. Also das sind schon zwei wirkliche Schlüsselspieler. Neben Florian Neuhaus, den ich so mit Player gemeinsam in so einer Art Quarterback-Rolle sehe, der einfach auf individuellen Momenten beruhend auch mal mit einem guten Pass eine Situation auflösen kann. Und dieser drei Qualitäten entledigst du dich dann, um jeweils die Defensive zu stärken. Und das ist irgendwie, das haben wir ja schon so oft gehabt dieses Jahr. Also mir gefällt es einfach nicht. Können wir jetzt drumherum reden. Ich glaube, man täte sich auch eher einen Gefallen, nachdem die erste Halbzeit ja auch in Ordnung war. Versuch doch, dich irgendwie darauf zu besinnen, das nochmal herbeizuführen, nochmal in solche Situationen zu kommen, statt dich einfach zu verbarrikadieren. Mir erschließt sich auch nicht, wie das die Wahrscheinlichkeit erhöhen soll, dass man punktet. Also da komme ich einfach nicht mit.
Also es erhöht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass man punktet, ist erhöht eher die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht noch mehr Punkte verliert.
Aber ich glaube, selbst das ist ein Irrglaube, ne? Aber okay.
Ja, gut, aber da muss man wahrscheinlich den Mittelweg finden. Wir hatten letzte Saison unter Favre, wo wir teilweise gesagt haben, wechsel der jetzt doch bitte mal, wir brauchen jetzt einen neuen Impuls. Ja. Wir brauchen jetzt einen neuen Impuls. Und dann kommt in der 84. Minute, kommt Toni Janschke in die Innenverteidigung und du denkst dir, ich weiß, ich verstehe, dass du an deinem Plan festhalten musst, aber irgendwann muss der auch mal kippen. Und jetzt hast du das, sobald irgendwie das Spiel droht, in die komplett falsche Richtung zu, wird alles schottendicht gemacht und es klappt trotzdem nicht. Also irgendwo muss dann ein Mittelweg gefunden werden, aus seinen Plan weiterverfolgen und halt die Wechsel so setzen, dass du dich nicht hinten einscheißt. Und gut, wir haben jetzt natürlich auch, uns fehlt ein Alassane Player, uns fehlt ein Schwanne, so, die du da vorne halt reinstellen kannst. Wenn die Wechsel gießen hätten, Player für Jordan und Schwanchara für Honorar, da hätte ich gesagt.
Okay. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen eine personelle Sache, das möchte ich auch zugestehen. Ich bin auch heute, oder eigentlich sehe ich das sachlich, ich möchte wirklich sagen, ich finde es nur einfach, um es mal so zu formulieren, schade, dass man so in der ersten Hälfte zeigen kann, auch mit dem Tor, wie der Fußball aussehen kann, den man spielen möchte. Und dass man dann sich eigentlich dieser Stärken und dieser funktionierenden Muster, die ja da sind, die sind eben personenbezogen. Aber so ist der Fußball auch, den Borussia spielen möchte. Das ist auch völlig fein. Aber diese Spielidee beruht auch auf den Qualitäten der Einzelspieler. Und wenn ich die dann der Reihe nach rausnehme, die wirklich Schlüsselspieler vorne drin, dann darf ich mich eigentlich nicht wundern, dass es halt schwierig wird, irgendwelche Angriffe zu fahren. Und nicht, dass man wechselt und dass man defensiv denkt, okay, aber so in der Masse finde ich das einfach, wie du sagst, es ist kein Mittelweg. Letztes Jahr war es zu extrem in die eine Richtung, der hätte 180 Minuten ohne Wechsel gespielt. dieses Jahr wird dann fünfmal gewechselt und wenn Kerodia noch auf der Bank gesessen hätte, hätten wir den auch noch gebracht. Also da muss man irgendwie einen Mittelweg finden und schade, weil dann wirklich zur Halbzeit dachte ich so, ja komm, macht so weiter, dann können wir die Woche versöhnlich abschließen irgendwie. Dazu war es dann am Ende ein bisschen zu wenig, auch wenn das Ding ja nicht verloren geht, immerhin 4 Spiele ungeschlagen, kann man auch mal so sehen, 4 Bundesligaspiele ungeschlagen. Ja, war dann im Ergebnis okay, aber die zweite Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das war nicht gut.
Nee. Ich glaube, das zweite Mal nach Saarbrücken eine Halbzeit jeweils ohne eigenen Torschuss. So, da wird es dann halt wirklich schwierig. Franck Honorat übrigens auf Platz 4, was Expected Assist angeht. Hinter Leroy Sané, Grimaldo und Jule Brandt.
Ja, krass, muss man anerkennen, finde ich. Also da hat man, ich verstehe zwar nicht, dass, also positionsgemäß ist das mit einem Gumu, stehen die sich so ein bisschen auf den Füßen rum manchmal, aber das ist genau wie Robin Hack, das sind zwei, also ja, die machen, was sie können, auf jeden Fall auf dem Platz und rufen das auch ab. Also die Transfers haben auch mal gesessen. Ist doch gut.
Ja, ich finde auch Itakura auf der 6 gar keine so schlechte Idee, das mal auszuprobieren. Aber ich weiß nicht, ob das dann die Lösung ist, da Itakura und Jule Weigel nebeneinander mit noch einem dritten Spieler in der Doppel-6. Könnte ich verstehen, könnte ich mir vorstellen. Ist jetzt auch Haarspalterei. Da müssen wir jetzt nicht so mega drauf eingehen.
Nee, aber das, was mich noch interessieren würde, weil ich gerade gesagt habe, für mich passte das irgendwie. Also was ich wirklich schwierig fand, war die zweite Halbzeit und die Wechsel vor allem, dass du in Heidenheim spielst, die auch noch keinen Heimsieg haben, 24, und dann so irgendwie die Schotten dicht machst, als wenn du gerade einen Punkt in Barcelona ermauern möchtest irgendwie. Also das war ein bisschen viel des Guten, aber an sich vom Ergebnis her und nachdem ich ja Dienstag, war man ja wirklich komplett gebrochen, ja ey, habe ich schnell abgehakt, das Ding nimmt man mit. 4 Bundesligaspiele ungeschlagen, das ziehen wir bis Saisonende durch. Spaß beiseite, aber dass man da ungeschlagen bleibt, wenn man irgendwie Saarbrücken gezogen hätte, sähe die Welt natürlich anders aus, aber war okay, glaube ich. Außer, dass die zweite Halbzeit natürlich reingeschissen war, aber es ist, wie es ist.
Ach ja, Tobi.
Achso, ich habe die Frage vergessen. Wie fandst du denn? Was war dein Gefühl nach dem Spiel?
Ja, ich war halt so, mich hat das alles ziemlich kalt gelassen. Also mir war klar, dass wir da nach der Führung, dass wir nichts holen. das hatte ich einfach, Nasabrücken, hatte ich das so in den Knochen drin, dass ich gesagt habe, ja, ich warte nur drauf, dass es 1-1 fällt. Und dann wäre es ja schon fast soweit gewesen mit dem Elfmeter. Und dann 66. Minute, dass da dann Dingchi wieder so ein Ding raushaut gegen uns, war auch klar. Aber es ist ja nicht so, als würde ich mir wünschen, dass Borussia jetzt verliert, nur damit irgendwie eine Änderung erzwungen wird. Das ist nicht so. Aber also wer sowas tut, der ist nicht ganz richtig, finde ich. Und es hat mich halt einfach nur irgendwie ein bisschen kalt gelassen, was schon an sich relativ gefährlich ist.
Aber das ist ein guter Punkt. Ich war genau an dem gleichen Punkt am Samstag. Ich dachte auch, weil den Fernseher anmachen ist schon viel verlangt. So war meine Stimmung so ungefähr. Und jetzt so ein bisschen mit einer Woche Abstand. Also manchmal, man ist ja auch, also wir sind ja auch Fans, ne? Und das war so ein wirklich, ich gucke mir den Krempel jetzt 25 Jahre an, so alt bin ich noch gar nicht, aber wirklich, wenn man sich das mal überlegt, 25 Jahre und niemals wird dieses blöde Pokalfinale erreicht. Ich habe also so einen Tiefschlag wie Dienstag vor 2 Wochen in der ganzen Zeit eigentlich nicht bekommen. Einmal abgestiegen, dann 2007, okay. Aber da konnte man sich drauf einstellen. Und das war schon wirklich 94. Minute, stehst du da in dieser Bruchbude im Regen. Boah, deswegen.
Und jetzt wurde auch noch das Spiel gegen RWE abgesagt, weil es ja, nicht zulässt, also, dass man 2 Spieltage hintereinander das Spiel ist. Wirklich.
Und deswegen, also das muss man einfach auch ein- oder nachsehen. Das ist emotional und das sitzt noch, der Stachel sitzt auch noch Monate. Also das muss ich erstmal verarbeiten und deswegen finde ich das auch nicht schlimm, wenn man sagt, ey, das hat mich kalt gelassen. Also ging mir und glaube ich sehr vielen anderen auch so.
Ja, und ich will jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Aussagen nach dem Spiel eingehen von irgendwelchen Leuten. Ich hätte einfach heute keine Lust drauf. Irgendwie nervt mich gerade sehr vieles an Borussia.
Können noch darauf eingehen, dass ich 5 Minuten während des Spiels mir ausgerechnet habe, wie wir in die Conference League kommen. Das war so meine Trotzreaktion. Wenn wir die Führung verteidigt hätten und Augsburg Remis gespielt hätte, wären wir gegen Freiburg schon auf 7 gesprungen. So kann es gehen. Wird jetzt nicht so kommen, aber die Chance wäre noch da. Wenn man jetzt mal eine Siegesserie hinlegt, was so seit 800 Tagen nicht mehr der Fall ist, okay, aber
nee, im August erst seit 800 Tagen.
Ja, aber jetzt über 700 Tage schon auf jeden Fall. Wenn man mal eine Siegesserie hinlegen würde, wäre nach oben immer noch fast mehr drin als nach unten. Weil da sind wir, glaube ich, relativ sicher, würde ich mal meinen. Und dann muss man sehen. Also es geht jetzt in der restlichen Saison, glaube ich, darum, sich zu rehabilitieren und eine Basis zu schaffen, auf der man nächstes Jahr gescheit aufbauen kann. Das ist das Wichtigste eigentlich.
Ja, glaube ich auch. Und die erste Veränderung gab es ja schon am Freitag. Boah, was für eine Überleitung.
Ja, denn, mega.
Denn unser langjähriger Präsident Rolf Königs ist aus dem Amt geschieden. Und der Aufsichtsrat wählt, ne? Der Aufsichtsrat hat dann ein neues Präsidium ein neues Präsidium gewählt. Angeführt von Rainer Bonhoff, Vize sind Hannelore Kraft und Dr. Stefan Stegemann und Roger Brandt ist noch neu dazu gekommen. Tobi, was hältst du aus diesem Team?
Also erste Reaktion wirklich super gut. Ich fand ja immer, dass so das war mein erster Impuls, als ich das gelesen habe, als Push-Benachrichtigung. Ich fand immer, dass Rolf Königs auch stellenweise ein bisschen schlecht weggekommen ist in einigen Fankreisen. Der hat wirklich auch, ich bin ja wirklich damals als kleiner Junge das erste Mal im Stadion gewesen. Ich habe das später erstmal so rekapituliert. Alles checkt man mit 6, 7 Jahren ja auch nicht. Wie schlecht Borussia da stand, als der kam. Das war ungefähr gleichzeitig mit meiner Fanlaufbahn sozusagen der Start. Und da war Borussia wirklich am Ende. Und ja, ich habe in der Fohlen-Ausstellung hier, Fohlenwelt, man kann das ein bisschen nachlesen, der hat da schon vieles geleistet für Borussia und Kontinuität ist ja auch nicht an jeder Stelle schlecht, aber es war jetzt mal Zeit, ne? Also das muss man ja keine Königsantipathie haben, um das festzustellen, dass das mal Zeit war. Und dann Hannelore Kraft, super, irgendwie fand ich mega cool, dass man die aus dem Hut gezaubert hat. Wäre ich nicht drauf gekommen. So, ich habe auch überlegt, wie kriegt man vielleicht mal eine Frau integriert in so einen Posten. Und das fand ich eine sehr charmante Lösung eigentlich. Bonhoff naheliegend irgendwie als Ex-Profi, als Vizepräsident, Vereinsikone, passt auch. Roger Brandt ist ja so die lokale Wirtschaft, Textilunternehmen, die auch immer so ein bisschen repräsentiert ist im Präsidium. Also echt stimmig, ich finde das gut, das macht sowas her. Was dann so auf den zweiten Blick natürlich ein bisschen ein Thema ist, ist der Prozess, wie das Ganze verkündet, entschieden wurde, wie auch immer, Beteiligung und so weiter. Aber inhaltlich erstmal war das nötig. Ich glaube, den Impuls hätten wir vielleicht schon 2-3 Jahre eher gebraucht, aber der Zeitpunkt ist jetzt trotzdem kein schlechter.
Ja, also das ist ein Monat vor der Mitgliederkonferenz, vor der MV ist wirklich nicht gerade glücklich gewählt. Man hätte es vielleicht Teil der MV machen können. Es ist satzungsgemäß. Da wo ist nichts passiert, was irgendwie gegen die Satzung von Borussia Mönchengladbach verstoßen würde. Aber vielleicht hätte man da ja wenigstens irgendwie eine kleine Schau draus machen können für die Fans oder irgendwas. Aber ansonsten finde ich eigentlich auch, finde die Besetzung gut. Hannelore Kraft, auch wenn sie wahrscheinlich gute Beziehungen hat, in Politik und Wirtschaft, wird sie es nicht schaffen, dass es eine Bahnlinie zum Borussia Park gibt. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich auch, es ist eine gute Mischung und hat sich ja generell auch verjüngt.
Ja, ich meine, genau, das wurde immer so ein bisschen mit einem Lächeln so ein bisschen suffisant gesagt, jetzt hat man sich verjüngt und über 60 sind sie, glaube ich, trotzdem noch alle. Aber in der Summe sind, glaube ich, 40 Jahre an Alter quasi aufgefrischt worden sozusagen. Das ist schon eine Verjüngung und ja, also ich bin jetzt selbst ungefähr halb so alt wie 60, aber müssen jetzt auch nicht alle 30 sein in so einem Präsidium. Das ist schon okay, dass man so ein bisschen Lebenserfahrung hat. Ich habe auch nichts per se gegen junge Leute in Funktionen und so, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ob der Bonhoff jetzt 70 oder 68 ist, ja. Also es geht ja ein bisschen darum, glaube ich, dass man jetzt auch Prozesse im Verein mal modernisiert, dass man, also alles, es geht schon um Modernisierung, glaube ich. Und da wird jetzt auch, das passt auch nicht zu Borussia, dass man alles auf links krempelt, aber dass man so mal aufbricht und sagt, wir bringen etwas in Gang, das traue ich der neuen Besetzung schon zu und das wäre auch an der Zeit und dafür ist es gut, dass es jetzt mal zumindest ein bisschen frischen Wind gibt.
Wusstest du, dass Roland Wirkus im Ehrenrat ist?
Nee, das wusste ich nicht
tatsächlich. Sehe ich gerade hier auf der Website, aber also ist wohl halt während er im Verein tätig ist, ausgeschieden halt. Und Mirko Sandmöller ist auch im Ehrenrat.
Die ganze Gremienstruktur ist relativ undurchsichtig. Da ist ja jetzt so ein bisschen Schwung reingekommen. Das ist ja im Misserfolg auch oft so, dass sowas dann stärker besprochen wird und mehr Konjunktur bekommt als in so Erfolgsphasen. Als Gladbach mit Favre dann Dritter wurde, hat er nicht so viele Leute darüber gesprochen. Ja, ist natürlich trotzdem, ich finde das auch nicht so ganz zeitgemäß. Ich glaube, diese Satzung ist nicht daraus aus dem Gedanken entstanden, wir wollen hier die Mitglieder ausschließen. Sondern es gab in den 90ern ja so ganz wilde Phasen, wo dann Karl-Heinz Strigalski, der war seines Zeichens Konditionstrainer, ich bin da nicht genau im Bilde, der war jedenfalls dann auch mal Borussia-Präsident und Schalke hatte das so, dass die dann den Bruder von Clemens Tönnies, Bernd Tönnies, haben sie mal gewählt, weil der irgendwo gesagt hat, vor Dortmund haben wir uns früher gar nicht umgezogen und plötzlich war dann der zum Präsidenten gewählt und solche Sachen. Also weil das so ein bisschen so Bierlaunenveranstaltungen waren. Einer hat mal einen flotten Spruch und ist morgen Präsident. Ich glaube, aus der Erwägung kam das so, dass man gesagt hat, ja, gucken wir mal, dass das nicht ganz so basisdemokratisch vielleicht gehandhabt wird. Das war so eine 90er-Jahre-Entwicklung. Da haben alle Vereine, Schalke macht das ja ähnlich, haben das so ein bisschen gekippt. Jetzt gibt es wieder eine gegenläufige Bewegung, kann ich auch gut verstehen. Es geht ja so um demokratische Grundwerte, Beteiligung und sowas. Aber es ist, glaube ich, nicht aus der Erwägung heraus entstanden, dass so die Mitglieder egal sind. Das ist, glaube ich, schon wichtig festzustellen.
Ja, wenn ihr euch informieren wollt über die Mitgliederstruktur, da hat der Kevin vom Pfostenbruch hat einen Artikel geschrieben, den ihr euch gerne mal durchlesen könnt. Ja, bei seitenwahl.de ist er, glaube ich. Schaut da mal rein, wenn ihr da mal einen Überblick bekommen wollt über die Gremienstruktur von Borussia. Gut, was ist noch so passiert? Borussia hat ein Testspiel bestritten. Das werden wir jetzt nicht ganz auseinandernehmen können, weil es...
Ich habe Analyse geschrieben zu Testspiel gegen Olpen.
Gegen KS Olpen, gegen die Floco-Supertruppe, beziehungsweise ehemals Floco-Supertruppe, der ja ein paar Tage vorher selber das Handtuch geschmissen hat. Ja, da hat jemand sein Debüt gefeiert, von dem wir dachten, oh, ob das überhaupt nochmal irgendwas wird. Nämlich Jonas Omlin. Die Schulter scheint wieder okay zu sein. Er hat auch einige andere Defizite aufgearbeitet, meinte er, in der Zeit, in der er nicht trainieren konnte. Und wie es halt so läuft, wurde er jetzt nachnominiert in der Schweizer Nationalmannschaft.
Und das musste, war schon wild, oder?
Ja, und musste jetzt Jan Sommer ersetzen.
Ja, Halleluja. Also das hat mich schon überrascht, als ich das gesehen habe. Ja, gönne ich ihm aber. Also ich war ehrlich gesagt skeptisch, weil sich das jetzt so lang hingezogen hat. Der ist ja ein halbes Jahr oder so raus. Kennt man ja bei Manuel Neuer, dann wird plötzlich aus 6 Monaten werden 8, werden 10 und ja, irgendwann hat das kein Ende mehr. Freut mich, dass er wieder zurück ist, weil ich da wirklich, also so vom Bauchgefühl her zwischendurch echt ein paar skeptische Gedanken hatte. Und das finde ich schon gut. Also Moritz Nikolas ist natürlich, hat das fantastisch gemacht. Ich glaube aber, wenn es dann wirklich um beide in Topform geht, hat Omlin, glaube ich, nochmal ein anderes Standing in der Mannschaft. Ist ja schon in einem halben Jahr zum Kapitän geworden. Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen. Also vielleicht sind das noch ein paar Prozentpunkte drüber, die hier und da auch nochmal was einen Punkt gebracht hätten, über den wir gar nicht nachdenken. Also dass der zurückkommt, ist auf jeden Fall keine schlechte Nachricht.
Ja, auf jeden Fall. Und einer, der ist besonders hervorgestochen, und das war Shio Fukuda. Ich weiß nicht, hast du überhaupt irgendwas gesehen von diesem Spiel?
Ich habe diese Clips gesehen, die Borussia bei Twitter gepostet hat. Also dieses, wo Fukuda irgendwie 5 Meter hoch in der Luft steht. Und das zweite war ja, glaube ich, wo er am Boden liegend noch so den Ball ins Tor stochert. ja, also die Tore habe ich gesehen, ansonsten habe ich mich da für interessiert natürlich, aber aus zeitlichen Gründen konnte ich das Ganze nicht verfolgen.
Ja, ich konnte es zum Glück so auf der Arbeit, auf dem zweiten Bildschirm so ein bisschen laufen lassen. Ich habe natürlich auch nicht alles gesehen. Aber Borussia hat in einer, ja, teilweise Vierer-, teilweise Fünferkette gespielt. Mit Jule Weigel, der immer wieder eingerückt ist. Mit Franck Honorat auf rechts außen. Lukas Ulrich, wie immer, ziemlich Alarm gemacht. Auf der anderen Seite, Marvin Friedrich und Toni Janschke haben auch gespielt. Davor Christoph Kramer und Flo Neuhaus und vorne Patrick Herrmann, Shio Fukuda und Robin Hack. Und ja, der Fukuda, also der Kramer, der ist da rumgelaufen und war auch wieder Pressing-Führer, sage ich mal. Hat immer das Pressing eingeleitet oder er hat mal von hinten gepfiffen und der Fukuda, der ist draufgegangen wie ein Geisteskranker. Wirklich, der ist sowas von angelaufen, wie nichts Gutes. Ja, und hat insgesamt 2 Buden gemacht, eins in der 14., eins in der 49. Und ja, ich glaube, es tut ihm ganz gut, dass der in der ersten Mannschaft mittrainieren kann bei den Herren und jetzt da langsam Wettkampfhärte auch bekommt. Und dann hoffe ich, dass wir ihn spätestens dann nächste Saison auch mal als Alternative für mal ein paar Minuten Bundesliga sehen können.
Ja, ich fände das super. Also ich weiß gar nicht, wie, ich habe eben gesagt, 25 Jahre, jetzt gucke ich Gladbach. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal aus der eigenen Jugend, gut, ich weiß auch, dass er dazu gekauft wurde, aber wir tun mal so, als wäre das wirklich so ein reiner Jugendspieler. Wann mal da irgendeiner hochkam, der regelmäßig so richtig genetzt hat. Also die Torjäger, die man hatte, ich weiß nicht, Van Lent, Reus, Raphael, wenn ich da so durchgehe, Neuville zwischendurch, die waren ja alle extern eingekauft irgendwann. Und dass einfach mal so ein eigener Spieler so, wir brauchen unseren eigenen Thomas Müller, so, weil das ist jetzt Chio Fukuda noch, sind wir noch ein paar Sphären von entfernt. Aber einfach mal einen zu bringen, der aus dem eigenen Unterbau kommt, der für 10 Saisontore gut ist, das wäre schon, also wenn Fukuda das irgendwann ist, fände ich schon cool. Und selbst wenn er nur ein Joker ist, also ich finde den bislang hat gut gefallen.
Patrick Herrmann hat 14, 15, 11 Tore, 5 Vorlagen gemacht. Also wenn du dir anguckst, seitdem der 9, 10 sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat, ein Bundesligator, ich sage jetzt nur die Tore, nicht die Assists, die sind teilweise zwischen 5 und 9 Stück, 1, 3, 6, 6, 6, 11, 3, 1, 3, 6, 1. Ja. Hat er zumindest zwischenzeitlich sehr, sehr ordentlich getroffen.
Stimmt, ja. Ja, gut, ist natürlich kein Mittelstürmer, aber von den Zahlen her ist das schon okay. Das stimmt eigentlich, ja.
Und wer, wenn ich Shio Fukuda aus Mönchengladbach Eigen?
Der berühmte. Ich dachte, er kommt aus Odenkirchen. Ich war mir jetzt
nicht. Super.
Ja. Nee, ich mag den gern. Der soll ruhig mal also der ist ja bis Sommer sowieso in der ersten Mannschaft und wäre doch schön, wenn es so bleibt.
Ja, vielleicht auch ein Kandidat für eine Laie. Irgendwo hin. Mal schauen.
Nach Arnheim, Vitesse Arnheim.
Ja. Irgendwo nach Holland, wo man auch mal hinfahren kann und mal gucken kann. Denn wie mein
nach Nimwegen zu Ibis.
Wie mein Chef immer sagt, wir saufen, bis Fukuda trifft. Also es sind übrigens noch reingekommen in der zweiten Halbzeit Najar, Naderi, Toni Reitz, Buya Kaslan, Kemper, Asalari und Atti. Also 7 Spieler aus der U23. Mhm. Also das war schon, und die das sind gute Zocker. Also, und man sieht so was auch ein bisschen, wenn die so zusammenspielen, wurden dann ja quasi dann, als alle auf dem Platz waren, von Ulrich, Friedrich und Herrmann begleitet, die ja also 2 von 3 in der ersten Mannschaft sind. Und es macht schon Spaß, denen zuzugucken. Also so die jungen Spieler, wenn die sich zeigen wollen dem Trainer, es macht schon Bock. Und man sieht, was für ein Spielstil da eigentlich gespielt werden soll in der U23, was Eugen Polanski da vorhat.
Ja, läuft leider natürlich, ich komme mal eben noch, weil du gefragt hast, was noch so passiert ist. Es läuft natürlich in allen Mannschaften dieses Jahr, also die 3 höchsten Mannschaften, erste Frauen, zweite Herren und erste Herren. Läuft alles nicht gut, ne? Also die U23 im Abstiegskampf, Borussia Frauen, glaube ich, heute 1-1 gespielt, auch im Abstiegskampf. Als Aufsteigerin wohlgemerkt, das ist, glaube ich, ganz ehrenwert, wie die sich schlagen. Trotzdem überall eher untere Tabellenhälfte angesagt, ne?
Ja, leider, leider. Aber wir hoffen, dass das auch wieder besser wird. Und ich würde sagen, damit haben wir für diese Woche alles Wichtige abgearbeitet. Am Dienstag, glaube ich, spielt Deutschland nochmal, ne?
Ja, ich bin richtig hyped. Ich habe immer null Interesse am DFB-Team gehabt. Mhm. Aber irgendwie zufällig gestern die zweite Halbzeit gesehen.
Ja.
Und das ist wirklich, man kann ja, ist jetzt wieder, soll gar nicht patzig klingen, sondern ehrlich. Also da kann man sich ans Borussia an manchen Elementen wirklich was abschauen. Also allein was das Gegenpressing angeht, da ist ja Borussia, das täte schon gut, wenn man da so ein bisschen Schritte machen würde im nächsten Jahr. Also es macht wirklich Spaß, dem DFB-Team zuzuschauen und wahrscheinlich auch Borussia zu Hause gegen Freiburg. Das wird schon gut irgendwie.
Ja. Ko Itakura hat gegen Nordkorea gespielt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der noch da ist nächste Saison. Stefan Leiner hat sein Comeback in der österreichischen Nationalmannschaft gegeben. Also jetzt ist das Comeback-Trio vollendet. Startelf-Comeback in der Bundesliga, im DFB-Pokal und hat er im DFB-Pokal gespielt?
Ich meine schon, ja.
Ja, und in der Nationalmannschaft. Also er ist wieder voll da in allen Kreisen und das freut uns alle sehr, sehr, sehr.
Absolut.
Dann würde ich sagen, sind wir durch und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, Tobi.
Ja, ciao, Möppi. Ciao.
hübsch auch mitgemacht.